Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste und auch alle am Livestream. Schön, euch zu sehen. Es ist ganz schön aufregend, hier vorne zu stehen. Aber wisst ihr, was viel aufregender ist, wenn man ein Thema teilen darf miteinander, was Gott einem aufs Herz legt? Und das ist dieses Thema Sehnsucht. Etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte einfach kurz beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du Sehnsucht hast, dass deine Kinder Sehnsucht nach dir haben. Und ich danke dir einfach, dass jeder Einzelne, der hier ist und auch am Livestream, dir unendlich kostbar ist. Und ich bete, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, die Herzen zu öffnen für das, was du uns heute mitteilen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Sehnsucht. In der Welt wird ja auch viel von Sehnsucht gesprochen. Und jeder hat irgendwie Sehnsüchte, die ganz unterschiedlich aussehen. Der eine hat vielleicht den Traumurlaub vor Augen und denkt, da möchte ich unbedingt mal hin, Malediven oder wer weiß wo, was so deine Träume sind. Es gibt andere Träume, eben wenn man jung ist, stellt man sich Dinge vor, wie das mit einem zukünftigen Ehepartner ist oder jemand, der lange im Berufsleben ist, der denkt, oh, so und so viele Jahre noch, dann Rente und dann geht's erstmal los. Es gibt so viel unterschiedliche Dinge. Aber ich möchte natürlich nicht über diese Sehnsüchte sprechen, sondern ich möchte mit euch sprechen über die Sehnsucht nach Gott, nach ihm, nach dem, der unser Erlöser ist. Ich habe so gedacht, Jutta, als du es von Ingrid erzählt hast, ne, wie gut ist das, dass wir wissen, dass wir einen Erlöser haben, einen Retter haben für die Ewigkeit. Wir wissen, wo wir hingehen. Aber nicht nur das, sondern auch im Hier und Jetzt will er uns eine richtig erfüllte Zeit schenken und will, dass wir ihm begegnen. Und wir wollen starten mit einer Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Lukas 10, 38 bis 42. Und zwar geht es da um die Geschichte von Martha und Maria. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Und wir lesen hier praktisch von diesen beiden Schwestern, die so ganz unterschiedlich sind. Wahrscheinlich auch vom Charakter, aber auch von ihrer Art, wie sie reagieren. Wir wissen nicht viel über die anderen Hintergründe, darum geht es gar nicht. Aber Tatsache ist, dass wir da so zwei ganz unterschiedliche Reaktionen sehen. Und Martha wird als erste erwähnt, nämlich Martha ist diejenige, die Jesus in ihr Haus aufgenommen hat. Und ich denke, das war für sie auch aufregend und das war ein Vorrecht, und Jesus einzuladen, ihn bei sich zu Hause zu haben. Und dann hat sie losgewuselt und wollte bewirten und wollte tun und machen. Und ich weiß, wie es mir manchmal geht, wenn dann Gäste kommen und dass sie dann auch manchmal sagen, Mensch, willst du nicht mal herkommen? Und ich bin froh, dass ich jetzt eine offene Küche habe. Also da kann man das dann so miteinander verbinden. Das ist dann einfach ganz gut. Aber Martha hat anscheinend irgendwas verpasst. Statt seine Gegenwart zu genießen, seine Nähe zu suchen, war sie besteht unentwegt beschäftigt damit. Ihm und die auch andere Gäste waren dabei. Und sie wollte bestimmt eine gute Gastgeberin sein. Und dann sehen wir Maria. Und von Maria lesen wir, dass sie die Nähe Jesu sucht. Was macht sie? Sie setzt sich zu seinen Füßen hin. Man hat so den Eindruck, sie will kein Wort verpassen von dem, was er ihr sagt. Sie will ihn sehen, sie will ihn erleben. Und ich musste mir so vorstellen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, mal, wie wäre das eigentlich, wenn man Jesus jetzt so leibhaftig vor sich gehabt hätte? Wie hätte ich reagiert? Hätte ich da rumgewuselt oder wäre ich gleich zu ihm hingegangen? Oder vielleicht hätte ich auch beides versucht, keine Ahnung, jemand auch versuchen, der hilft, damit es schneller geht? Ich weiß es nicht. Jesus hat halt so ganz anders gesprochen und gehandelt als die anderen Menschen. Und Maria scheint das gemerkt zu haben. Und wir wissen ja, selbst Petrus hatte mal zu ihm gesagt, als Jesus ihn gefragt hatte, als sich einige Jünger abgewandt haben, wollt ihr auch gehen? Und da hat Petrus gesagt, Nein, wo sollten wir hingehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und wenn wir dann einfach nochmal hinschauen, zu Martha hinschauen, Martha fing ja an, sich zu ärgern. Ich muss hier die ganze Arbeit machen. Und Maria, die sitzt da zu seinen Füßen, die hört ihm zu. Die hat sich's da bequem gemacht. Und nun geht sie zu Jesus hin und sucht Unterstützung bei ihm. Und sie ist, das zeigt ja auch, dass sie total überzeugt davon ist, dass das, was wie sie gehandelt hat, richtig ist. Jesus, siehst du das gar nicht? Maria, die sitzt da zu deinen Füßen. Ich habe so viel zu tun. Sag ihr das mal. Sprech mal Klartext. Sag ihr mal, dass sie zu mir herkommen soll. Sie war also richtig entrüstet. Und wie reagiert Jesus? Ich meine, wir hätten ja vielleicht auch gehört, klar, ist unfair, die kann ja zumindest mal eben ein bisschen helfen, kann da mal eben an eine Burg gehen. Und doch Jesus reagiert halt so ganz anders, als wir Menschen das eigentlich denken. Er sagt nämlich, Martha, Martha, wie wir das eben schon gelesen haben, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Es scheint um mehr zu gehen, als nur den Tisch gedeckt zu haben. Es geht anscheinend um viel, viel mehr dahinter. Also nicht Dienst versus Anbetung zum Beispiel, sondern es geht um viel, viel mehr. Und er sagt, nur eins ist wirklich wichtig und gut. Und Maria, die hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr auch niemand nehmen. Ich fand es interessant, dass Jesus ja vorher gar nicht zu Martha gesagt hat. Er ist ja nicht vorher hingegangen und gesagt, Martha, komm mal her. Jetzt setzt du dich hier auch mal mit hin. Du wuselst da viel zu viel rum. Sondern erst, als sie erwartet hat, dass er da eingreift und sich über Maria beschwert hat, da hat er ja erst darauf reagiert. Und ich habe das nochmal gesehen in einer anderen Übersetzung, dass es bei Martha auch darum ging, da steht zum Beispiel, du grämst und sorgst dich um so viele Dinge. Und ich habe mich gefragt, ob das manchmal sein kann, dass wir Jesus verpassen, so Gottmomente verpassen, weil wir so beschäftigt sind mit unserem Alltag, so beschäftigt sind mit unseren Wünschen, Bedürfnissen oder was gebraucht wird. Oder man ist immer nur am Arbeiten, am Machen, am Ackern und Tun. Oder man ist vereinnahmt durch Social Media, Sonstiges, was es alles heute auch so gibt. Bis hinein in unseren Dienst auch. Und die Frage ist eben auch, begegnen wir erst Jesus und handeln dann? Oder handeln wir einfach, weil wir sagen, cooles Konzept, wir wissen Bescheid, da geht's längst, das machen wir, jenes machen wir, wo man sich so ein Stück ja auch in die Unabhängigkeit begibt. Oder wollen wir abhängig von ihm sein? Und dann gibt es natürlich auch die Situation, dass wir wirklich ganz viel mit und für ihn tun. Aber auch da sind Herausforderungen da, das ist ja nicht easy. Das ist ja etwas, wo wir auch herausgefordert sind. Aber das, was ich glaube, ist, dass wenn wir es ohne ihn tun, also mehr aus eigener Kraft, dann kommt Frustration, ausgepowert sein, ausgebrannt sein. Wenn wir aber die Dinge tun, am besten noch wirklich hören, was wir tun sollen, da bin ich auch immer auf dem Weg zu fragen eben. Wir kriegen das ja nicht immer so ganz klar, aber wir wollen ja seinen Weg gehen. Ich glaube, dass das Ergebnis immer ein anderes ist und dass wir längst nicht so frustriert und ausgepowert sind, wenn wir es aus seiner Kraft wirklich tun. Aber das war das so zum Thema Martha. Ich möchte natürlich, das Thema heißt ja Sehnsucht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, zu Maria kommen. Maria, die zu seinen Füßen sitzt. Mir kommt das so vor, oder ich habe mir das so vorgestellt, dass Maria zu Jesu Füßen sitzt und alles andere verliert einfach seine Wichtigkeit. Sie sieht Jesus. Sie sieht ihn. Und ich glaube auch, dass sie erkannt hat, dass das auf der einen Seite diese totale Liebe, die rüberkommt, aber auch die Heiligkeit. Denn bei Maria fällt auf, dass wir nachher auch nochmal sehen, dass sie sich demütigt vor ihm. Dass sie hat eine echte Demut. Und es scheint ihr plötzlich völlig egal zu sein, was die um sie herum denken. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Die könnte es, also ich weiß nicht, was in ihr vorgegangen ist, aber ich habe mir so vorgestellt, wenn man darüber nachdenkt, Mensch, die anderen denken, ich sitze da nur so rum, ich bin faul, ich sitze da, mache nichts. Oder was auch immer, aber sie sitzt zu seinen Füßen und genießt die Nähe Jesu und schaut ihn an und hört ihm zu. Sie will keins dieser wunderbaren Worte verpassen, die Jesus spricht. Sie gibt ihm ihre volle Aufmerksamkeit. Es gibt nichts Wichtigeres anscheinend für sie als diese Begegnung. Und Jesus bestätigt sie ja, indem er wirklich in Vers 42 ja gesagt hat, nur eines ist wirklich richtig und gut. Maria hat sich für das Richtige entschieden. Und auch das kann ihr niemand nehmen. Man liest ja manchmal auch so über Dinge weg. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Aber wenn man sich mit so einem Text beschäftigt, dann spricht einen noch viel, viel mehr an. Das, was wir mit Jesus erleben, das kann uns niemand nehmen. Egal was es ist, es kann uns niemand nehmen, was wir mit ihm erleben. Und Jesus sagt das wirklich auch zu dir und zu mir. Er will unser Herz berühren. Er will nicht nur unseren Verstand, er will unser Herz, er will uns ermutigen. Er will uns Weisheit schenken, er will uns Orientierung geben. Alles das möchte er uns geben, dass wir sein Reden hören. Ja, und am deutlichsten spricht er eben durch die Bibel, durch sein Wort auch. Und Gott scheint ja diese Begebenheit so wichtig zu sein, sonst wäre es nicht in der Bibel festgehalten worden, dass wir wirklich lernen dürfen daraus. Er will uns etwas mitteilen. Und wir lesen auch noch weiter in Johannes. Im Johannesevangelium steht nämlich auch noch wieder was über Maria und Martha beschrieben und ihren Bruder Lazarus. Ihr wisst, der todkrank war, gestorben ist und den Jesus wieder auferweckt hat. Und es wird deutlich, dass es inzwischen längst Freunde geworden waren. Und Jesus, das steht da auch, dass Jesus gesagt hat, Martha, Maria und ihren Bruder Lazarus liebte. Er hat eine ganz innige Beziehung zu ihnen auch bekommen. Und das war schon damals eine ziemlich spektakuläre Begebenheit. Das kann man sich vorstellen, aber das könnt ihr nachlesen in Johannes 11, 1 bis 46. Aber ich möchte auf die nächste Begebenheit raus, und zwar im Johannes 12, 1 bis 8. Da lesen wir, 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Dann nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber gar nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Und was auffällt, da ist ja schon wieder eine Person, die sich über Maria ärgert. Und wir wissen, dass Judas Iskariot, der später auch Jesus ja verraten hat, und auch in dem Moment mit dem Geld ganz schlechte Motive hatte. Aber Maria selber war wieder völlig konträr der Norm, völlig dem, was man machte. Und Jesus stellt sich aber wieder voll auf ihre Seite. Und ich habe gedacht, echte Hingabe kann anscheinend auch immer wieder Ärger und Unverständnis bei denen auslösen, die diese Form von Leidenschaft und Hingabe nicht haben oder nicht kennen oder noch nicht kennengelernt haben, es vielleicht auch gar nicht verstehen können. Und ich denke, da gibt es wirklich auch 3 Möglichkeiten zu reagieren, wenn man das so erlebt. Und das eine ist, wie eben dieses sich ärgern, Anstoß nehmen oder totale Gleichgültigkeit, dass es einen einfach auch gar nicht berührt oder interessiert. Oder aber die Sehnsucht wird geweckt. Mensch, das möchte ich auch haben. Oder ich möchte Jesus genauso lieben. Ich möchte seine Nähe suchen. Da wird etwas angetickert, etwas angezündet, sagen wir ja auch oft. Und ja, ihn einfach immer besser kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, mehr von seiner Nähe haben zu wollen. Und Jesus hat alles für dich und für mich gegeben. Er hat den Tod nicht gescheut, er ist Mensch geworden. Er hat gelitten, er ist gefoltert worden, gequält worden und ist gestorben. Und das hat er alles für dich und für mich getan. Und er hat diese Sehnsucht und sagt, wo bist du? Ich sehe dich, ich möchte dich. Ich möchte nicht deine Leistung in erster Linie, ich möchte erstmal dich. Und dann schauen wir weiter. Und Jesus selber hat ja auch gesagt, es gibt keine größere Liebe, als dass man sein Leben lässt für seine Freunde. Und er hat es ja für alle Menschen getan, auch als wir noch weit entfernt von ihm waren, noch Feinde waren, steht in der Bibel, hat er sein Leben für uns gegeben. Gottes Gegenwart bewirkt Veränderung. Und wenn wir es zulassen, macht er unser Herz ganz weich. Und wir werden dadurch empfänglicher und sensibler für seine Liebe, die überhaupt zu realisieren. Ich hatte ja schon mal gesagt, die längste Strecke ist Kopf bis Herz. Das ist einfach so. Aber dass wir brauchen dieses weiche Herz. Wir brauchen diese, sich auch verletzlich machen, was wir uns oft nicht trauen. Aber dann kommt er ran, dann kommt er an unser Herz. Er will dein Herz. Er will dir begegnen, mir begegnen. Und das möchte er uns einfach offenbaren. Und ich empfinde so, der Heilige Geist will uns zum Vater und zum Sohn ziehen. Und meiner Meinung nach ist es wirklich auch sein tiefstes Bedürfnis, den Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit und Herrschaft zu offenbaren. Der Heilige Geist liebt die Brautgemeinde. Er will die Braut zubereiten, schön machen, herrlich machen. Das ist sein tiefstes Bedürfnis. Und wenn wir unsere Herzen dafür öffnen, unserem Abba, unserem lieben Papa im Himmel, wirklich das Herz zu öffnen, ihm zu begegnen, auch in seinem Wort, dann ist das einfach wunderbar. Der Heilige Geist zieht uns in Dank, in Lobpreis und in Anbetung. Und in der Blick in der Anbetung, wir haben es vorhin ja schon mal so ein bisschen mit der Anbetung auch gehabt. Danke, liebes Lobpreisteam auch, das war einfach genial. Der Blick in der Anbetung geht weg von uns zu ihm. Wir stehen ja ganz oft bei uns. Papa danke, Papa bitte, Papa dies, Papa das. Aber im Lobpreis proklamieren wir auch, aber in der Anbetung schauen wir auf Jesus. Schauen wir auf den König der Könige, auf den Herrn der Herren. Wir schauen auf Gott, unseren Schöpfer. Wir schauen ihn an, um seiner selbst willen beten wir ihn an. Gar nicht um das, was er getan hat. Das ist Dank. Aber in der Anbetung schauen wir wirklich auf ihn, seine Herrlichkeit. Und so wie Jesus nicht seine Ehre gesucht hat, sondern die des Vaters, so sucht der Heilige Geist auch nicht seine Ehre, sondern er sucht die Ehre Jesu. Er will ihn offenbaren, uns damit in Verbindung bringen. Und die Liebe Gottes wiederum ist ja durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und die führt uns auch wieder in die Einheit untereinander als Glaubensgeschwister, dass wir auch so unterschiedlich wie wir sind, uns in seiner Liebe annehmen können, statt nur zu gucken, was gefällt mir am anderen nicht, sondern zu sagen, ja, wir sind Glaubensgeschwister und wir nehmen uns an. Ich bin nicht immer deiner Meinung, aber egal, wir sind Glaubensgeschwister, wir nehmen uns einfach an. Und ich denke, wir brauchen diese erleuchteten Augen des Herzens, wie es auch im Epheserbrief steht. Es gibt ja mehrere wunderbare Gebete, einfach wo das auch so formuliert ist, die wir auch wirklich beten können. Wir brauchen diese erleuchteten Augen des Herzens. Wir sehnen uns nach ihm und wir wollen ihn erkennen und verstehen und dass die Sehnsucht nach Gott in uns wächst. Wer Jesus begegnet, der wird verändert. Wer vom Sohn Gottes berührt wird, macht nicht mehr so weiter wie immer. Und die Frage ist immer, wie berührt sind wir? Ne? Oder wie ist es, ich weiß auch nicht, wie dein Gottmoment war, wo du Jesus das erste Mal begegnet bist, wo du so in dieser ersten Liebe warst. Und das kann ja auch so ganz unterschiedlich aussehen. Bei manchen geht es so schleichend voran. Manche haben dieses Bäm-Erlebnis, ganz unterschiedlich ist einfach. Ich kann auch nicht den Tag sagen, so wie Axel immer, der kann ja sagen, Tag, Stunde, das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, boah, ich bin irgendwann Jesus begegnet und ich kann euch den Monat sagen, das Jahr sagen, aber das war's dann auch schon. Es ist auch so ein Wachsen gewesen, so ein Pegel einfach. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber Tatsache ist, dass unsere Herzenswünsche sich verändern. Wir wollen dann, was Jesus will, weil er in uns wirkt, durch uns. Er bewirkt das von innen heraus, in unseren Herzen. Er tut das. Er setzt das frei. Er macht das. Und deshalb brauchen wir diese Begegnung, weil sonst kommen wir vom Außen. Er will aber vom Innen. Er hat sein Gesetz in unser Herz geschrieben. Es steckt da drin, sein Herzschlag. Und wir haben halt jede Menge Beispiele in der Bibel, wo Menschen sich verändert haben. Und auch du und ich, wir haben das erlebt, wo wir uns verändert haben. Und bei dem einen gibt es krassere Geschichten, bei dem anderen nicht so krass. Aber die Begegnung, die Veränderung ist doch in jedem da. Und wenn wir uns dann Maria anschauen, was macht sie? Sie gießt ein mega teures Parfüm. Und das war was ganz Besonderes. Und das war zu damaligen Zeiten Jahresgehalt. Das nimmt sie. Das allein ist schon spektakulär, das auszugießen. Und sie gießt es aber nicht übers Haupt, wie es eher dann so war, sondern sogar über seine Füße. Und dann öffnet sie ihr Haar. Und das hat keine ehrbare Frau zu der Zeit getan. Das war völlig außerhalb der Norm. Sie nimmt ihr Haar und trocknet Jesu Füße auch noch ab. Ich finde das beeindruckend. Also es zeigt wirklich Maria für mich eine ganz tiefe Hingabe an Jesus, ein tiefes Erkennen und eine totale Demut. Und sie hat wahrgenommen, es wird auch an anderer Stelle beschrieben, dass sie weiß, dass er der Messias ist. Und sie wusste, was er ihr bedeutete. Nichts war ihr kostbarer als Jesus. Ja, und sie hatte aber auch da wieder in Kauf genommen, egal wie die anderen über sie reden, egal was sie tut. Sie hat es für Jesus getan, für niemand anders sonst. Und Jesus hat das bestätigt. Und ich habe gedacht, so drüber nachgedacht, weil Maria, er sagt ja für sein Begräbnis, sie hat, glaube ich, viel, viel mehr schon verstanden als die eigenen Jünger, denen er ja immer wieder erzählt hat, er wird in den Tod gehen, er wird sterben müssen. Sicherlich, die wollten ihn ja behalten und vieles spielte da eine Rolle mit rein. Aber Maria hat etwas wahrgenommen. Sie hat dieses kostbare Öl über ihn ausgegossen. Was für eine Sehnsucht muss sie gehabt haben nach Jesus. Was für eine Sehnsucht und genossen haben, in seiner Nähe zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was du schon erlebt hast oder was du noch erleben möchtest. Und ich kenne deine Sehnsucht nicht, doch Gott kennt sie. Gott kennt sie. Und vielleicht hast du Enttäuschung erlebt oder deine Erwartungen sind nicht erfüllt worden, Wünsche nicht erfüllt worden. Vielleicht bist du tatsächlich auch mit Sorgen beschäftigt. Und vielleicht bist du auch verletzt worden, gewollt oder ungewollt. All das passiert ja, wir sind ja Menschen. Vielleicht hast du aber auch die Hoffnung aufgegeben, dass sich irgendetwas verändert. Vielleicht hast du oft gebetet schon um Dinge, der Durchbruch fehlt. Und du bist enttäuscht oder du hast aufgegeben. Und in irgendeiner bestimmten Sache vielleicht auch. Und egal, wie lange du schon Christ bist oder ob du ganz am Anfang stehst, das ist völlig egal. Gott möchte jeden hier heute berühren. Er möchte dich jeden Tag berühren. Aber er möchte, glaube ich, heute hier was tun. Er will in den Herzen etwas anzünden. Und vielleicht kennst du Jesus auch noch gar nicht, dann ist heute hier wirklich die Möglichkeit, dein Leben Jesus zu geben. Er hat einfach alles für uns getan und mich hat es berührt bei diesem ganzen Auseinandersetzung mit diesem Text auch. Und ich wünsche mir wirklich so eine Tiefe und so eine Sehnsucht, wünsche ich mir wirklich nach ihm, mehr von seiner Nähe, ihn mehr kennenzulernen, aber dass es mir auch noch mehr egal wird, wie andere über mich denken. Auch das spielt ja so oft eine Rolle rein. Was denkt der Nächste? Denk jetzt auch nicht drüber nach, was dein Nachbar denkt, sondern ja, komm einfach Jesus entgegen. Er ist da. Und ja, wir haben zwar Jesus nicht leibhaftig vor uns, so wie damals Maria, aber er ist uns viel, viel näher, weil er nämlich in uns lebt durch den Heiligen Geist. Er ist hier, er ist da. Jede Sekunde ist er da. Und das, was ich empfunden habe, ist wirklich, dass er voller Sehnsucht auf dich und mich wartet. Dass wir uns gemeinsam danach ausstrecken, ihm wirklich begegnen zu wollen. Und vielleicht magst du dich da mit mir auch eins machen heute, dafür zu beten, dass wir ihm neu begegnen, dass diese Sehnsucht, wenn wir sie nicht haben, geweckt wird, dass wir einfach, jeder steht ja an einem ganz unterschiedlichen Punkt, dass wir einfach uns da eins machen. Damit wir auch irgendwann aus vollem Herzen sagen können, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Und ihr kennt das Lied bestimmt, ne? Denn der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das wäre einfach schön, wenn wir uns danach ausstrecken würden. Und ich möchte mit euch jetzt ein Lied hören, das ist ein bisschen länger, aber wir sind ja noch gut in Time. Und was ich mir wünsche ist, hört doch einfach auf das, was da kommt, lasst es auf euch wirken und guckt einfach, ob ihr Gott in dem Moment auch eine Antwort geben wollt daraufhin. Lasst es einfach auf euch wirken jetzt. Und das Lied heißt, oh Wunder, Sehnsucht.
Jesus Christ.
Ja, Herr, du bist der, den meine Seele liebt, die Antwort auf meine Sehnsucht. Jesus, du bist die Antwort auf wirkliche Sehnsucht. Du bist der, der wahres Leben schenkt. Du schenkst ein erfülltes Leben, ein Leben, das mit deiner Liebe getränkt ist, Herr. Und ich danke dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ich danke dir, dass du uns im Hier und Jetzt begegnen willst und dass wir diese Möglichkeit haben, immer wieder vor deinen Thron zu kommen. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen. Ich bete, dass du uns ziehst, dass wir dieses Ziehen wirklich spüren und wahrnehmen. Danke, Herr, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Danke, Herr. Und ich möchte euch einfach herausfordern und fragen, wenn ihr mehr von dieser Sehnsucht wollt, kommt doch nach vorne. Ich bete das Gebetsteam, nach vorne zu kommen. Und jeder, der einfach mehr möchte, du kannst es natürlich auch auf deinem Platz tun, in deiner ganz persönlichen Weise, wie du mit Jesus umgehst. Weil wir sind alle unterschiedlich, wir sind individuell. Und Gott liebt uns jeden so, wie wir sind. In unserer Einzigartigkeit, auch wie wir Gott begegnen. Aber wenn du nach vorne kommen möchtest, dann möchte ich dich einfach einladen. Komm gern nach vorne. Wir wollen gerne für euch beten.